dieser sehr schönen Bibelauslegung am letzten Sonntag durch unseren Besuch, durch unseren Bruder aus der Seemannsmission, geht es heute wieder zurück in den Alltag. Und das ist bei uns die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 12 sind wir angekommen. Ich mache mal wieder eine kleine Standortbestimmung, eine Rückschau. Am Anfang sagten wir, es ist nicht die Lebensgeschichte der Apostel, mit der wir uns hier beschäftigen. Es ist keine ausführliche Lebensgeschichte, wie ging es also weiter mit den Aposteln, was wir ja gerne hätten. Geschichten sind ja spannend für uns, ja. Sondern es ist die Geschichte von der Ausbreitung der guten Nachricht in den etwa 40 Jahren nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu. Es begann ja mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und wir haben in der Apostelgeschichte so Bezugspersonen oder so Leiterfiguren. Und in diesen ersten 12 Kapiteln ist die Leiterfigur der Petrus. Ich erinnere einmal daran, in Kapitel 1, da stellten sie fest, der Judas ist ausgeschieden, wir brauchen einen 12. Apostel. Und Petrus leitet da die Wahl zum 12. Apostel, und zwar wird der Matthias gewählt. Dann im 2. Kapitel die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der erste große Auftritt des Petrus. Er hält die Pfingstpredigt und ist mit dabei, wo die erste Gemeinde gegründet wird in Jerusalem. Das 3. Kapitel, da gehen Petrus und Johannes in den Tempel, um zu beten. Und dort sitzt einer, der schon 38 Jahre lang gelähmt ist. Und sie heilen ihn von seiner Krankheit. Und das hat Folgen. Ja, die Folgen für sie, für Petrus und Johannes, finden wir in Kapitel 4. Da werden sie zum ersten Mal verhaftet und verhört. In Kapitel 5 werden dann die Apostel insgesamt verhaftet. Und das endet damit, dass sie ausgepeitscht werden vor dem Hohen Rat der Juden. Mit großer Freude gehen sie weg, weil sie für würdig erachtet wurden, für Jesus zu leiden, heißt es da. In Kapitel 6 es leitet Petrus die Diakonenwahl. Die ersten Mitarbeiter in der Gemeinde werden gewählt und ja, Petrus ist da der Leitende. In Kapitel 8 hat sich das Evangelium bis nach Samaria hin ausgebreitet und Petrus und Johannes, sie gehen dahin, um die Tür für das Evangelium, für den Heiligen Geist zu öffnen, indem sie den Leuten die Hände auflegen. Kapitel 9, da begegnen wir Petrus als Reiseprediger. Im letzten Teil des Kapitels, da besucht er die Gemeinden in Judäa, Galiläa, Samarien und stärkt die Gemeinden. Und auf dieser Reise, dort geschieht eine Totenauferweckung. Die Tabitha, oder in Griechisch Dorkas, war verstorben und sie wird durch Petrus wieder zum Leben erweckt. In Kapitel 10, dort wird Petrus durch den Heiligen Geist in das Haus eines Nichtjuden geführt, eines Griechen, Cornelius. Der Heilige Geist hat Mühe, ihn zu überwinden, sodass er dorthin geht, aber Petrus begreift am Ende, dass es Gott ist, der nicht nur den Juden die gute Nachricht geben will, sondern dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist und dass sie alle das Heil in Jesus ergreifen können. Kapitel 10. Und in Kapitel 11 muss Petrus sich dann in Jerusalem vor der Gemeinde verantworten, dafür, dass er in das Haus eines Nichtjuden gegangen ist. Und sie erkennen Gottes Wirken gemeinsam an. Es wird offiziell die Mission unter den Nichtjuden wird begonnen. Ja, mit Kapitel 12 soll es dann für Petrus auch enden. Herodes lässt Petrus verhaften und will ihm den Prozess machen. Aber die Gemeinde betet Tag und Nacht zu Gott und Gott sendet einen Engel und befreit den Petrus aus dem Gefängnis. Da hörten wir vor 2 Wochen die schöne Predigt von Ari über die Frage, welche Rolle spielen wir beim Wirken Gottes? Er hatte da die Punkte, Gebet setzt Gottes Handeln in Bewegung. Und dann geht es um die Bereitschaft, das Wirken Gottes auch zu erkennen. Petrus klopfte nämlich länger an der Tür, bis ihm endlich geöffnet wurde. Sie konnten es gar nicht glauben, dass Gott ihn aus dem Gefängnis befreit hatte. Bereitschaft, Gottes Handeln, Gottes Wirken zu erkennen. Und dann, es gilt, Gottes Wirken auch zu bezeugen. Petrus erklärt ihnen alles, erzählt ihnen, bezeugt ihnen, wie der Engel ihn aus dem Gefängnis gerettet hat und gibt Gott die Ehre. Ja, und damit endet der Bericht vom Wirken des Petrus und auch der anderen Apostel. Wir lesen auch von keinem anderen nachher noch etwas. Weder Johannes, Jakobus gibt es nicht mehr. Im 2. Vers, im 12. Kapitel, heißt es, dass Herodes Jakobus auch verhaftet hatte und enthaupten ließ. Er war schon am Ziel, der Jakobus. Ja, hier endet der Bericht. Und Jakobus, der Bruder des Herrn, der Bruder Jesu, der von den 4 Brüdern Jesu der Ältere, der Älteste, hat die Leitung der Gemeinde in Jerusalem schon übernommen hier. Während Petrus auf Reisen ging, war die Gemeinde nicht ohne Leitung, sondern Jakobus hat die Leitung übernommen. Und in Kapitel 15, da begegnet uns Petrus noch einmal in Jerusalem auf dem Apostelkonzil und er hält dort noch eine Rede. Aber die Leiterfigur dort ist Jakobus in diesem 15. Kapitel. Ja, aber ab Kapitel 13, da wenden wir uns einer neuen Epoche zu. Da gehen wir eventuell nächsten Sonntag dann weiter. Und nun zu unserem Text heute. Die Rahel sprach da von den Würmern. Das ist nur so eine ganz kurze Bemerkung hier, aber eine sehr entscheidende von den Würmern. Ja. In Kapitel 12 von Vers 18 möchte ich schon lesen. Hast du schon? Von Vers 20, ist okay. Aber ich lese schon einmal von Vers 18, damit wir den Anschluss haben. Apostelgeschichte 12, Vers 18. Als es Tag wurde, gab es bei der Wachmannschaft, nachdem Petrus also durch den Engel aus dem Gefängnis befreit worden war, am frühen Morgen gab es bei der Wachmannschaft eine große Aufregung, weil Petrus verschwunden war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber vergeblich. Darauf verhörte er die Soldaten. Er befand sie für schuldig und ließ sie hinrichten. Danach begab sich Herodes von Jerusalem hinab nach Caesarea in seine Hauptresidenz. Herodes lag im Streit mit den Bürgern von Tyrus und Sidon, und sein Zorn über sie war groß. Nun hatten sie eine Abordnung geschickt und um eine friedliche Beilegung des Konflikts gebeten. Den königlichen Palastverwalter Blastus hatten sie dafür gewonnen, beim König ein Wort für sie einzulegen. Die Bürger von Tyrus und Sidon waren nämlich für ihre Lebensmittelversorgung auf Lieferungen aus dem Gebiet des Königs angewiesen. An dem Tag, an dem die Beilegung des Streits feierlich verkündet werden sollte, nahm Herodes in der Pracht seiner königlichen Gewänder auf der Tribüne Platz und hielt in öffentlicher Volksversammlung eine Rede an die Abordnung aus Tyrus und Sidon. Das Volk von Caesarea aber rief laut: So redet ein Gott, nicht ein Mensch. Im selben Augenblick schlug ihn der Engel des Herrn, weil er sich als einen Gott feiern ließ, anstatt dem wahren Gott die Ehre zu geben. Der König wurde von Würmern zerfressen und starb. Die Botschaft Gottes aber breitete sich aus und die Zahl der Glaubenden nahm immer mehr zu. Also ein Engel Gottes hatte Petrus aus dem Hochsicherheitstrakt des Jerusalemer Gefängnisses in der Nacht befreit. Und als es Tag wurde, diese große Aufregung. Und die armen Lumpen sind die Soldaten. Sie werden für schuldig gefunden dafür. Es war ein selbstherrliches Urteil von Herodes. Herodes ist verärgert darüber, dass er hier so zum Narren gehalten wird. Von Petrus oder von den Christen überhaupt oder gar von Gott. Er fühlt sich zum Narren gehalten, hat den Petrus inhaftiert in hoher Sicherheit und findet ihn jetzt nicht, nirgends aufzutreiben. Eine Blamage für ihn. Er verlässt Jerusalem und bezieht seine Hauptresidenz in Caesarea in großem Ärger. Dort sollen nun Tyrus und Sidon seine Wut zu spüren bekommen. Irgendwas ist vorgefallen und Herodes hat Sanktionen verhängt über Tyrus und Sidon und jetzt will er noch einen drauflegen. Aber durch geschicktes Verhandeln wird eine politische Lösung gefunden. Herodes nutzt nun diese Beilegung des Streits zu einem Staatsakt. Mit einer großen Rede, eine Festveranstaltung. Und es gipfelt in einem Personenkult. So redet ein Gott und nicht ein Mensch. Das Volk erweist ihm göttliche Ehre. Er lässt sich so feiern. Er genießt diesen Augenblick sicherlich. Dass Herrschern im Orient göttliche Verehrung erwiesen wurde, kennen wir schon aus Ägypten. Der Pharao genoss göttliche Ehre. Der babylonische König Nebukadnezar oder der Mederkönig Nebukadnezar, da fällt uns das auf bei Sadrach, Mesach und Abednego. Sie verweigern ihm diese Ehre und landen dafür im glühenden Ofen. Beim Mederkönig Darius, da verweigert Daniel ihm diese Ehre, sondern er betet weiter zu Gott und er landet in der Löwengrube, hat dort dieser schönen Umgebung. Ja. Aber Herodes, er war ein jüdischer König, der die Gebote kannte. Und eben in Jerusalem hatte er noch vorgegeben, den jüdischen Glauben gegen diese Christen schützen zu müssen. Ja, er hatte eine ganze Reihe davon gefangen genommen und schwer misshandelt, so heißt es da, und Jakobus sogar enthauptet und wollte ja auch weitergehen. Also er gibt sich hier als Verfechter des jüdischen Glaubens. Er hatte also eine ganz andere Verantwortung als die heidnischen Herrscher. Und indem er sich die Vergötterung seiner Person gefallen lässt, bricht er das Gebot und fordert Gottes Gericht heraus. Nicht bei der Enthauptung des Jakobus und auch nicht bei der Verhaftung des Petrus, sondern jetzt, wo der König Israels die Ehre nicht Gott gegeben hatte, sondern sie für sich nahm, da schlug ihn der Engel des Herrn. Und es war wohl sehr plötzlich. Auch der zeitgenössische Geschichtsschreiber, der Josephus, er berichtet, dass Herodes diesen glanzvollen Festtag der Beilegung des Streites dort mit Tyrus und Sidon als Sterbender verlassen hat. Sein silberdurchwirktes Festgewand, das in der Morgensonne ihn zu einer himmlischen Figur strahlen ließ, konnte dieses Elend, das seinen Körper getroffen hatte, nicht mehr verbergen. Es war sichtbar, dass er diesen Festtag als Sterbender verlassen musste. Herodes hatte sich so gegen Gott versündigt und verfällt augenblicklich dem Gericht Gottes. Ähnlich lesen wir es von Nebukadnezar, dem babylonischen König, mit dem einen Unterschied: der Nebukadnezar bekommt noch eine Chance. Ich lese mal diesen Abschnitt in Daniel Kapitel 4. Es ist ein Kapitel, was ich besonders liebe und was wohl eine der spektakulärsten Bekehrungsgeschichten in der Bibel enthält. Und zwar erzählt Nebukadnezar hier selber und nicht mündlich, sondern er hat es aufgeschrieben und verschickt sein Bekehrungszeugnis in sein ganzes Reich, an alle Völker. Alle sollen es lesen und hören. Und dann heißt es da an einer Stelle in Vers 25, was Daniel mir angekündigt hatte, traf ein. Ein Jahr später erging ich mich auf dem Dach meines Palastes in Babylon und sagte zu mir selbst, diese großartige Stadt habe ich als meine Residenz erbaut. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht und habe damit meiner Größe ein Denkmal gesetzt. Ich hatte noch nicht ausgeredet, da ertönte eine Stimme vom Himmel herab, König Nebukadnezar, hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den wilden Tieren leben. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und das 7 Jahre lang, bis du erkannt hast, der höchste Gott alleine ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Sofort wurde dieses Urteil vollstreckt. Ich wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, aß Gras wie ein Rind und schlief unbedeckt im Freien, sodass ich nass wurde vom Tau. Im Laufe der Zeit wurden meine Haare so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Nach Ablauf der 7 Jahre aber hob ich den Blick zum Himmel. Da kehrte mein menschlicher Verstand wieder zurück und er wurde wieder in die Herrschaft eingesetzt, Nebukadnezar. Er bekommt nochmal eine Chance. Aber ganz plötzlich, in dem Augenblick, in einem Augenblick, kam das Gericht Gottes über ihn. Nun zu dem heutigen Thema. Ich habe als Thema über diese Predigt gestellt, straft Gott Sünde. Straft Gott Sünde. Und die Antwort ganz kurz, ja, alle. Alle Sünden. Keine Sünde, keine Übertretung der Gebote, keine Auflehnung gegen Gottes Willen wird ungestraft bleiben. Wenn wir einmal in Offenbarung Kapitel 20 lesen, dort ist das jüngste Gericht, das letzte Gericht beschrieben. Und Offenbarung 20 von Vers 12 wird gesagt, die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Also alle Taten sind in den Büchern aufgeschrieben. Keine ist irgendwo unterschlagen worden. Gott straft alle Sünde. Und darauf, auf all die Sünden wird auch das Urteil beruhen. Die zweite Frage, straft Gott Sünde schon in diesem Leben? Wir haben das ja eben gelesen, hier in Vers 23. Ja, im selben Augenblick schlug ihn der Engel des Herrn, weil er sich als einen Gott feiern ließ, anstatt dem wahren Gott die Ehre zu geben. Wir lesen das auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 38. 1. Mose 38, genau. Da ist die Geschichte des Judah. Des Judah, ein Sohn Jakobs, einer von den 12 Söhnen Jakobs. Und der Judah trennt sich ab von seiner Familie und geht zu den Kanaanitern hin, heiratet dort. Und 38, ja. Und dann bekommt er 3 Söhne. Der erste Sohn, ihn verheiratet er mit der Tamara. Tamara, die kennen wir irgendwoher schon, ja, aus Matthäus Kapitel 1, aus dem Geschlechtsregister Jesu. Da kommt sie vor. Tamar. Aber sein erstgeborener Sohn er tat, was dem Herrn missfiel, und der Herr ließ ihn sterben. Da sagte Judah zu Onan, seinem zweiten Sohn, dein Bruder hat deine Schwägerin kinderlos hinterlassen. Du bist verpflichtet, für deinen Bruder einen Sohn zu zeugen, damit sein Geschlecht nicht ausstirbt. Aber Onan tat auch, was dem Herrn missfiel, und der Herr ließ auch Onan sterben. Gott straft Sünde auch schon in diesem Leben. Wir finden auch andere Beispiele, wenn wir die Geschichte Israels lesen, wo Gott Sünde direkt mit dem Tode bestraft. Wir haben ja sogar noch ein weiteres Beispiel in der Apostelgeschichte, in Kapitel 5. Ananias und Sapphira. Sie belügen den Heiligen Geist und in der Gemeindeversammlung, wo zieht Petrus sie zur Verantwortung und sie fallen dort tot um und werden hinausgetragen und begraben. Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16 und 17, finden wir das, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16 und 17. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder eine Sünde tut, eine solche, die nicht zum Tode führt, dann soll er Gott beten und Gott wird dem Bruder das Leben geben. Das betrifft die, deren Sünde nicht zum Tode führen. Es gibt eine Sünde, die den Tod bringt. In einem solchen Fall sage ich nicht, dass ihr beten sollt. Ja, jedes Unrecht ist Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod, sagt Johannes hier. Welche Sünde führt zum Tod? Aus meinem persönlichen Umfeld ein Beispiel. Drei junge Männer waren in Neuland, in Paraguay, oder taten sich zusammen. Sie waren genauso dort zur Sonntagsschule gegangen wie ich auch. Sie wussten um die Heiligkeit Gottes. Sie wussten auch, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz gestorben war. Aber sie lehnten sich auf gegen Gott und vor allen Dingen auch gegen die Gemeinde und den Anspruch der Gemeinde dort in der Kolonie. Und in ihrer Auflehnung gegen Gott unterschrieben sie mit ihrem eigenen Blut einen Pakt mit dem Teufel, mit dem Satan. Und nach gar nicht langer Zeit sind alle drei irgendwo umgekommen. Meist in Unfälle, nicht zusammen, sondern jeder Einzelne. Sie haben nicht lange dieses Ereignis überlebt. Wo Menschen die Ehre, die allein Gott zusteht, übrigens noch, es ist nachvollziehbar, der eine war der Sohn von Hans von Niesen, der älteste Sohn. Ich kenne ihn persönlich noch recht gut, der Gerhard Niesen. Wo Menschen die Ehre, die allein Gott zusteht, wieder besseres Wissen selber nehmen oder einem anderen geben, ich sage nochmal, wo Menschen die Ehre, die allein Gott zusteht, wieder besseres Wissen selber für sich nehmen oder einem anderen geben, da finden sich immer wieder Beispiele, wo Gottes Gericht schon in diesem Leben eintrifft. Aber ich meine, Gott handelt zeichenhaft. Er setzt Exempel. Er straft nicht immer gleich, sondern in seiner Allmacht setzt er hier und da ein Zeichen seiner Macht, indem er Menschen sofort bestraft in ihrer Auflehnung gegen Gott, indem, dass sie die Ehre für sich nehmen, die allein Gott zusteht. Die dritte Frage: Straft Gott seine Kinder wegen ihrer Sünden? Einige Beispiele von damals und auch von heute. Wir haben hier in Apostelgeschichte 12, Vers 2, den Jakobus. Herodes hatte ihn gefangen genommen und ließ ihn kurzerhand enthaupten. Hatte er schwer gesündigt, der Jakobus, sodass Gott ihn dahin gab und Herodes ihn enthaupten konnte? Nein, wir finden gar nichts davon in der Bibel. Kapitel vorher, der Stephanus. Hatte er etwas verbrochen, sodass Gott ihn preisgab und die Juden ihn steinigen konnten? Keinerlei Hinweis, im Gegenteil. Sein Leben war so vorbildlich vor Gott. In unserer Zeit, ganz nahe hier bei uns, Astrid Kahl, die Tochter, die zweite Tochter von Orlando und Ines. Sie war 20 Jahre alt und auf dem Weg zur Arbeit hat Gott sie abgerufen. Was war Besonderes vorgefallen bei Astrid? Gar nichts. Es war keine Sünde in der Weise. Kurze Zeit später, ein paar Monate, glaube ich, waren es nur, Andreas Krause, mit 21 Jahren, kam er auf gerader Straße vom Weg ab mit seinem Auto und starb noch am Unfallort. Sie alle hatten das Ziel erreicht und Gott nahm sie zu sich. Wie sagte Jesus von sich selber in Johannes Kapitel 17, Vers 4, kurz vor seinem Verrat, vor seiner Verhaftung? Er sagt dort, spricht dort in einem Gebet oder in einem Gebet, sagt er zum Vater: Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Sie alle, Stephanus, Jakobus, Astrid, Andreas und viele andere, sie haben ihre Aufgabe erfüllt, die Gott ihnen übertragen hat. Und er nahm sie zu sich. Aber wie ist es dann mit Hebräer Kapitel 12? In Hebräer Kapitel 12, dort wird gesagt: Nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Verlier nicht den Mut, wenn er dich schlägt. In Vers 5 heißt es so. Natürlich schaut Gott nicht tatenlos zu, wenn sein Kind falsche Wege geht. Dann stoppt er schon mal die Fahrt und zieht ihn aus dem Verkehr und sucht mit ihm das Vier-Augen-Gespräch. Warum macht Gott das? In Vers 6 lesen wir dann, Hebräer 12, Vers 6, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge. Und wen er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Aber Sünde bestraft Gott nur einmal. Für all unsere Sünden auch, ist Jesus bestraft worden. Für all unsere Sünden vor der Bekehrung und für all unsere Sünden nach der Bekehrung ist Jesus gestorben. Ist Jesus bestraft worden. Denn für Sünde gibt es nur eine Strafe und das ist der Tod. Sünde wird durch nichts anderes gesühnt als durch den Tod. Das lesen wir schon gleich am Anfang in der Bibel in 1. Mose Kapitel 2, Vers 17. Ja, wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen wirst, dann wirst du sterben, sagt Gott zu Adam. Und Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und deswegen ist für all unsere Sünden Vergebung da. Und ich betone noch einmal, für all unsere Sünden vor der Bekehrung und für all unsere Sünden nach der Bekehrung ist Vergebung da. aufhören, Gott zu danken und ihn zu loben. Aber Gott hat ja noch so viel mehr getan. Er hat alle, die an Jesus glauben, als seine Kinder angenommen und damit die ganze Verantwortung übernommen, die ein Vater für seine Kinder hat. Ja? Der Ari kann seine Kinder nicht einfach jetzt alleine laufen lassen, seine beiden Jungs. Er hat Verantwortung für sie und er nimmt sie wahr. So hat Gott Verantwortung für uns als seine Kinder übernommen. Er lässt uns nicht einfach so laufen. Und so kann ich mich in jeder Lebenslage als Kind Gottes in seine Hände fallen lassen. Wenn ich in Hochstimmung bin, aber auch wenn ich mal wieder in Sünde gefallen bin, wieder übel auf die Nase gefallen bin, auch dann kann ich mich in seine Hände fallen lassen. In Hebräerbrief Kapitel 4, 16 heißt es, mit großer Zuversicht können wir vor dem Thron, vor dem Gnadenthron kommen, und das ist unser Herr Jesus Christus, und dort Vergebung bekommen. Hebräer 12, 16 war das, nicht Hebräer 4, 16 war das, glaube ich, ja. Gott hat die Verantwortung für uns übernommen. Und er bietet mir das ganze Programm, das in einer guten Familie abläuft. Als sein Sohn, als seine Kinder bietet Gott uns das ganze Programm, das in einer guten Familie abläuft. Er versorgt uns. Er beschützt uns. Er korrigiert uns, ja, und das bis in Ewigkeit. Gott straft Sünde nur einmal und die Strafe dafür hat Jesus übernommen. Ich fasse noch einmal zusammen. Straft Gott Sünde? Grundsätzlich ja. Keine Sünde wird ungestraft bleiben. Straft Gott Sünde schon in diesem Leben, wo sich Menschen die Ehre nehmen, nicht unverzüglich eintrifft? Straft Gott seine Kinder wegen ihrer Sünde? Die Strafe für Sünde ist der Tod. Und diese Strafe hat Jesus auf sich genommen und Gott straft nur einmal. So straft er seine Kinder niemals wegen Sünde. Wie können wir also dieser Strafe entgehen, dieser Strafe für die Sünde entgehen? Nur wenn wir Jesus durch den Glauben als unseren Retter annehmen. Wenn wir uns Jesus zuwenden und ihn durch den Glauben als unseren Retter annehmen, dann entgehen wir der Strafe der Sünde. Ich zitiere dazu einige Bibelverse. Wenn der Benno Mattis hier wäre, dann würde ich den ersten Vers von ihm aufsagen lassen. Den hat er auswendig gelernt. Da heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 36, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Oder wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben niemals sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wer Jesus annimmt, der hat das Leben. Und zwei Kapitel weiter in Johannes Kapitel 5, Vers 24, da setzt Johannes noch einen drauf und er sagt, wer an mich glaubt und wer dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Durch den Glauben an Jesus entgehen wir dem Gericht über die Sünde. denn Jesus ist für die Sünde gerichtet worden. Und dann noch mehr in Johannes Kapitel 1, Vers 12, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also Gott übernimmt dann die Verantwortung für uns. Wir sind dann Familienmitglied bei Gott. Danke, lieber Gott, dafür.